Hab doch noch eine kurze Information, an der ich euch teilhaben lassen will. Ich habe heute Morgen noch etwas gelesen und bin dann unter anderem darauf gestoßen, dass eine neue Ausgabe eines Kirchenlexikons herausgekommen ist. Alle paar Jahre geschieht das, wo dann die verschiedenen Konfessionen beschrieben werden, also verschiedenen Kirchen beschrieben werden. Das, was ich nun doch überraschend fand, eben waren einige Angaben, die dazu dann standen und vielleicht einmal eine kurze Schätzfrage. Es gibt nachher kein Eis dafür, nicht? Aber was schätzt ihr denn, wie viele verschiedene Konfessionen gibt es denn so weltweit? Also jetzt nicht Kirchgebäude, sondern verschiedene Konfessionen wie Mennoniten, Methodisten, Freie Evangelische. Bitte? Aha. Ja, also ich meine, ihr könnt ja ahnen, wenn ich euch frage, dass da irgendwas Besonderes dran ist, nicht? Das ist jetzt nicht irgendwie so im Bereich, also mit den 10.000 klingt ja schon ziemlich hoch, nicht? Also 34.000. 34.000 verschiedene Konfessionen, christliche, nur christliche, nicht? Also jetzt keine anderen Religionen. Ein typisches Zeichen für die Zersplitterung, leider, der Christen untereinander. Das sollte wahrscheinlich doch da etwas mehr Einheit geben, also als eben bei diesen. Aber tatsächlich ist die Tendenz ja in der modernen individualistischen Zeit, dass jeder praktisch seine eigene Kirche aufmacht, nicht? Weil er noch irgendeine besondere Lehre hat, die er unterbringen muss. Und so gibt es da auch eine explosionsartige Erweiterung. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, da hat praktisch keiner den Überblick, nicht? Also wirklich niemand. Ich unterrichte hier unter anderem ja Konfessionskunde, aber ich kann ja natürlich nicht im Unterricht 34.000 Konfessionen behandeln. Könnt ihr mal überlegen, wenn ihr pro Tag 10 behandelt, nicht? Wie viele Jahre ihr dann braucht, also seid ihr ein paar Jahre dabei. Also, aber das nur beiseite. Wir wollen uns ja jetzt auf den Bibeltext konzentrieren. Und da merken wir, da wird ja eher die Einheit betont, nicht Einheit auf Kosten von Wahrheit, aber eben eine Einheit, die wir mit Jesus Christus sind, die wir mit Gott sind und die wir auch untereinander verbunden sind, da wo wir Jesus Christus nachfolgen wollen. Ja, dann lass uns noch einmal kurz beten und dann in den Text einsteigen. Ich möchte zu Beginn wiederum einen kleinen Überblick geben über den Kontext, in dem wir uns heute aufhalten. Da beginne ich einmal mit dem Kapitel 15, denn da waren wir auch gestern stehen geblieben, hatten dort einige Ratschläge für die Rede, für das Sprechen kennengelernt. In Kapitel 15, Vers 21 haben wir die kanaanitische Frau, die zu Jesus kommt. Kapitel 15, Vers 32, die Speisung der 4000. Kapitel 16, die Blindenführer, also die Pharisäer, die selbst nicht wissen, wo es lang geht und dann andere anleiten wollen. In Vers 6 werden sie dann auch mit diesem Sauerteig verglichen, der die gesamte Gemeinde bzw. die ganze Gesellschaft durchdringt. Wir haben dann das Bekenntnis des Petrus, dass Jesus der Sohn Gottes ist, Vers 13. Vers 17, die Vollmacht des Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Vers 21 und folgende, die Ankündigung des Todes Jesu und daran anschließend die Kosten der Jüngerschaft. Kapitel 17, die Verklärung Jesu und ab Vers 14 die Heilung eines mondsüchtigen Besessenen. Vers 22 im selben Kapitel, die Ankündigung, eine weitere Ankündigung des Todes Jesu. Jesus weist darauf hin, er wird sterben müssen. Vers 24, der Groschen, der im Mund des Fisches gefunden wird. Und Kapitel 18 wird zuerst einmal der Glaube der Kinder als Vorbild für alle Menschen vor Augen gestellt. Ab Vers 7 geht es dann um das verlorene Schaf und ab Vers 15 über die Zucht in der Gemeinde, also Gemeindezucht, unter welchen Umständen muss auch jemand von der Gemeinschaft in der Gemeinde ausgeschlossen werden, zu seinem Guten, damit er zurückfindet und so von Gott ermahnt wird. Vers 21, die Frage der Vergebung und in Kapitel 19 die Frage der Ehescheidung zuerst. Ist es möglich, die Ehe zu scheiden? Unter welchen Bedingungen, ja oder nein, Angaben dazu? Ab Vers 13 die Kindersegnung. Deutlich, hier geht es nicht um Taufe, sondern hier geht es um Segnung, wie wir da auch lesen. Kapitel 19, Vers 16, der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und schließlich ihn wieder verlässt, weil er an dem Reichtum festhängt. Vers 27, der Lohn der Jüngerschaft. Kapitel 20, die Arbeiter im Weinberg, daran schließt sich eine weitere Todesankündigung Jesu an. Und dann der Wunsch der Jünger, den Platz zu seiner Rechten einzunehmen in der Herrlichkeit. Vers 20 folgende. Vers 29 folgende, die Heilung von Blinden, die zu Jesus kommen. Dann Kapitel 21, der Esel, der gesucht wird und der Einzug Jesu in Jerusalem. Damit beginnt die letzte Phase seines Wirkens. Und dann ab Vers 28, Jesus erzählt das Gleichnis von den zwei Söhnen im Weinberg, die helfen wollen bzw. nicht helfen wollen. Daran schließt sich das Gleichnis vom untreuen Weingärtner an. Und Kapitel 22 haben wir dann das Gleichnis des Hochzeitsfestes für das Leben in der Herrlichkeit bei Gott. Danach die Aufforderung, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Kapitel 22, Vers 15. Vers 23 und folgende, die Frage der Auferstehung. Kapitel 22, Vers 34, das höchste Gebot, das Gebot der Liebe zu Gott und dem Nächsten. Und in Kapitel 23, das ganze Kapitel lang, die Kennzeichen eines Pharisäers, beziehungsweise die Wehe, die Weherufe Jesu über die Pharisäer. Dann Kapitel 24 sind dann ja die Kennzeichen der Endzeit, der letzten Zeit. Woran werden wir erkennen können, dass Jesus Christus wiederkommt, dass das Ende der Zeit herangekommen ist? Wir wollen heute, gestern war ja das die Frage, wie Jesus Stellung nimmt zu dem, wie wir mit unserer Sprache, mit unserem Reden umgehen. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was sagt Jesus zum Geld oder zum Reichtum? Ich habe gefunden, dass Jesus immer wieder Stellung dazu nimmt, an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Situationen. Und ich habe drei davon herausgesucht, die sich in den jetzt angesprochenen Kapiteln befinden. Und die wollen wir etwas näher in Augenschein nehmen. Wir beginnen mit Matthäus 13, Vers 22. Nur ein Vers. Matthäus 13, Vers 22. Also, generell steht das hier ja in dem Zusammenhang von dem Gleichnis des Sämanns. Also es geht dann heraus, seht, und dann, das ist das Wort Gottes, und dann werden verschiedene Varianten beschrieben, wie das Wort Gottes im Leben der einzelnen Menschen wirkt. Es sind also Bilder erst einmal, und diese Bilder werden hinterher gedeutet, was die für das Leben des Menschen bedeuten. Und da spielt eben auch der Umgang mit dem Geld bzw. der Reichtum eine Rolle, gerade im Vers 22. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, der die Sorge der Welt hat und den betrügerischen Reichtum, und der betrügerische Reichtum erstickt das Wort und bringt keine Frucht. Also hier wird gesagt, es gibt ein Typ von Mensch oder eine Gefahr für uns als Menschen, dass wir nämlich das Wort Gottes hören und dass es aber nicht in uns Wurzeln schlägt, dass es auch keine Frucht bringt, das sehen wir ja nachher, also dass der nicht zu sehen ist an unserem Leben nach außen hin, für Gott nicht und für unsere Mitmenschen nicht, wenn da die Sorge um das um unsere Umgebung ist, das kann ja sehr schnell passieren, dass da die Sorge um die alltäglichen Bedürfnisse so stark überhand nimmt, dass wir an nichts anderes mehr denken können. Dass wir nur noch dahin ausgerichtet sind, diese Sorgen zu stillen. Wir wissen ja auch, dass in der Bergpredigt Jesus Bezug darauf nimmt und sagt, sorget nicht um den morgigen Tag. Denn jeder Tag hat seine eigene Sorge und dann sagt er ja, durch eure Sorge könnt ihr eurem Leben auch nur ein bisschen hinzusetzen. Und dann sagt er natürlich, nein, das geht ja nicht. Also warum sorgt ihr euch so stark, wenn ihr wisst, dass Gott für euch sorgt? Da ist die Sorge. Und hier wird diese Sorge nochmal aufgegriffen und insbesondere die Sorge um die alltäglichen Dinge. Wir können viele Dinge haben in unserer Umgebung, die uns Sorgen bereiten, auf die wir so stark fixiert sind, ohne da auch nur das Geringste ändern zu können. Meinetwegen haben wir die Sorge um seinen Arbeitsplatz. Und heute noch schreibt eine Firma glänzende Zahlen und in einem Monat, vielleicht bei der nächsten, beim nächsten Quartalsbericht ist es so, starker Gewinneinbruch, nicht mehr genügend verkauft, es werden 10% der Belegschaft entlassen. Ja, du bist vielleicht dabei. Was hilft dir die Sorge dabei um deinen Arbeitsplatz? Letztendlich, wir müssen sehen, wir sind in der Hand Gottes. Und wenn Gott es will, dann werden wir eine Arbeit finden und eine Arbeit haben. Und wenn Gott es nicht will, weil er möglicherweise eine Ruhepause für uns eingelegt hat, dann wird uns auch die Sorge dabei nicht helfen. Also Sorge gegenüber vom Vertrauen auf Gott. Das Wort Gottes findet keinen Raum bei uns, weil wir uns nur der Sorge hingeben um die alltäglichen Bedürfnisse. Die sind durchaus da. Aber das, was uns Gott sagen will, ist dabei, dass wir dann häufig nicht mehr auf das Wort Gottes hören können. Unser Kopf ist nur voll mit dem, was wir planen und denken, wie wir meinen, wie wir zurechtkommen mit den Problemen unseres Alltags. Und wir sind nicht mehr bereit, dabei auf Gott zu hören. In verschiedenen Varianten ist uns das ja schon begegnet in Aussagen Jesu. Beispielsweise auch die Frage der Gesundheit und der Krankheit. Wenn wir nur darauf fixiert sind, selbst Gesundheit zu erhalten und irgendwie zu erreichen, durch alle möglichen Mittel in unserer Umgebung, dann merken wir sehr schnell, wir sind nicht mehr offen für das Wort Gottes, was uns vielleicht eine ganz andere Perspektive in Bezug auf die Krankheit oder für unsere Heilung geben will. Aber das ist ja nicht unser Hauptpunkt hier, sondern ich fand diesen Begriff recht passend und auch recht entschleiernd für die Frage des Umgangs mit Reichtum, nämlich der betrügerische Reichtum. Das ist doch schön, oder? Also, ich meine, schön einfach, weil es uns deutlich vor Augen führt, was Reichtum nämlich eigentlich ist in den Augen Gottes. Uns wird ja vor Augen gemalt als positiv, als schön. Das ist das Erstrebenswerte. Wenn du reich bist, dann bist du jemand in der Gesellschaft. Wenn ihr in irgendwelchen Business-Magazinen oder Wirtschaftsmagazinen nachschaut, dann wird da schon der Wert eines Managers nach seinem Einkommen oder Besitz gemessen. Also der ist so und so schwer, der verdient so und so viel, der hat so und so viel gespart oder bekommt jedes Jahr, was weiß ich, so und so viel, 100.000 oder Millionen an Geld. Und das ist der Wert eines Menschen. Und wenn du Hausfrau bist und kein Geld verdienst, dann bist du in der Gesellschaft nichts wert. Nicht? Also so ist heutzutage die Auffassung dabei. Deshalb, ehrenamtlicher Dienst ist heutzutage in der Gesellschaft nichts wert. Sagt man sich, das muss doch irgendwie anerkannt werden, da muss auch Geld für bezahlt werden. Also da merken wir, Reichtum ist etwas oder Geld ist etwas, das wird zum Maßstab für das Leben der Menschen heutzutage. Und es kann sehr schnell dazu kommen, dass dieser Reichtum sich an uns, also dass wir uns an ihn binden. Jetzt vielleicht zuerst einmal zur Begriffsklärung würdet ihr wahrscheinlich alle jetzt sagen, ich bin ja nicht reich. Also das trifft ja die anderen. Da muss ich sagen, das ist ein Phänomen, was tatsächlich jeder hat. Selbst die Reichen haben das Phänomen, dass sie dann meinen, sie sind nicht reich. Also ich hatte euch ja mal kurz erzählt, dass ich so am Abend, jetzt immer wenn ich nach Hause komme, wir unterhalten uns noch etwas, dann lesen wir im Augenblick gerade so ein Buch über die Titanic, nicht? Also so und da wurde dann beschrieben, dass so ein reicher Multimillionär dort mitgefahren ist und der ging dann davon aus, dass er eigentlich auch noch nicht reich sei, sondern gerade so über die Runden käme mit eben ein paar hundert Millionen Dollar Besitz und so etwas zum damaligen Zeitpunkt, fand ich auch bezeichnend dafür. Es gibt ja immer jemand, der noch reicher ist. Und dann habe ich den Eindruck, ja, ich bin ja gar nicht so. Also naja, wenn ich 1 Million habe, wenn ich ein Haus habe für 1/2 Million, also das ist doch zu nichts, ne? Oder? Ich meine, ich denke natürlich nicht daran, dass es beispielsweise in Afrika Familien gibt, die mit 300, 400 Dollar im Jahr Einkommen auskommen müssen. Da sagen wir, das ist natürlich undenkbar, das wäre ja nie denkbar, so kann man ja gar nicht leben, geht ja gar nicht. Aber 1/2 Million ein Haus zu haben, das ist doch nicht reich, oder? Oder 2 Autos zu haben, ist das reich? Nein, 2 Autos haben ist doch normal. Oder einen Urlaub zu machen zu können. Selbst wenn ihr jetzt sagt, na, wir sind nicht in der Karibik oder auf den Malediven, sondern hier in Brake, aber auch das ist doch normal, oder? Das kann sich doch jeder Arme leisten, nicht? Und da müssen wir sagen, ja, ganz so ist das eben nicht. Wir sind reich. Wir sind davon betroffen, was hier beschrieben steht. Wenn wir den Weltdurchschnitt anschauen sowieso, dann sind wir wahnsinnig reich. Und dann sind wir diejenigen, die damit betroffen sind. Und manchmal hilft es, sich das erstmal einzugestehen, weil dann brauchen wir nicht immer sozusagen die Angst zu haben, dass uns jemand jetzt das neiden könnte, was wir an Reichtum haben, sondern wir können dann auch erstmal dankbar werden für das, was Gott uns geschenkt hat. Wenn wir uns das eingestehen, wenn wir uns ehrlich einmal eingestehen, wir sind reich. Tatsächlich sind wir das. Das meine ich nicht nur übertragen, also wir sind reich, weil wir Gott kennen oder weil wir Vergebung der Sünden haben. Das hört sich ja fromm an, das stimmt doch alles, aber wir sind auch materiell reich. Sind wir wirklich? Im Vergleich zum Durchschnitt der Welt, auch im Vergleich zu unseren Vätern und Müttern. Wenn ihr mal seht, eure Väter und Mütter, ich habe jetzt mal letztens wieder mit meiner Mutter gesprochen, ja, wie war das da so mit Waschmaschine, Kühltruhe, Auto? Überlegt man nur in den 50er, 60er Jahren, wer hatte da ein Auto, wer hatte eine Waschmaschine, wer hatte Kühlschrank und so. Das ist ja auch heute alles selbstverständlich. Die Wohnungen werden immer größer. Ich erinnere mich so, meine Eltern oder meine Großeltern noch, die hatten ihr Leben lang eigentlich in einer Wohnung gelebt von, naja, das waren so 55 Quadratmeter mit allen Kindern, ne? Heutzutage, ja, das ist für dich gerade als Alleinstehender, ist das genug, so mit dem Platz. Nicht? Naja, in Großstädten ist ein bisschen was anderes, also auch sehr teuer. Aber generell wächst der Wohnraum immer mehr. Man braucht immer mehr Platz, immer mehr Raum. Wir sind reich, lass uns das mal eingestehen, wir sind reich. Aber dann steht da eben, und das ist ja das Unangenehme dabei, dass der Reichtum eben betrügerisch ist. Ja, wieso betrügt er uns denn? Ja, komisch, betrügen tun uns doch Menschen. Wieso ist der Reichtum das? Nun, der betrügt uns, weil er uns eine Bedeutsamkeit vorgaukelt, die er eigentlich gar nicht hat. Also der Reichtum gaukelt uns vor, wenn du das Geld hast, wenn du das erreicht hast und wenn du noch mehr Geld hast und noch mehr Reichtum hast, dann geht es dir gut, dann bist du glücklich.
Deshalb streben ja viele Menschen ihr Leben lang danach, immer noch mehr anzusammeln, bis sie irgendwann mal im Alter merken, dass das Ganze das doch nicht so gebracht hat. Und wenn sie dann gestorben sind, dann streiten sich die Enkel um das Geld und innerhalb weniger Jahre ist das dann ausgegeben, nicht? Und dann ist es auch wieder weg. Dann hast du dein Leben lang dein Reichtum angesammelt. Wenn nicht vorher ein Krieg kommt, wie das manche eurer Väter oder Großväter erlebt haben, oder eine Inflation, ich meine so wie das still beispielsweise beim Euro jetzt schon seit Jahren geschieht, der ja irgendwann mal so bei 1,20 Dollar oder so etwas angefangen hat und jetzt, was weiß ich, ein Viertel schon seines Wertes verloren hat. Darüber hinaus, wer sein Geld in Aktien angelegt hat, der wird das ja auch gemerkt haben in den letzten Jahren, ist das nämlich eher ziemlich steil bergab gegangen. Ich meine, so Telekom-Aktien hier vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren 100 Euro herum, nicht? Etwas drüber sogar. Und jetzt im Augenblick, wie viel ist noch unter 20 im Augenblick, glaube ich. Also da hast du dann dein Hab und Gut jetzt gut gefünftelt, nicht? Von dem, was noch übrig ist. Wer das in einigen Hightech-Aktien angelegt hat, bei dem geht es noch schlimmer. Da ist dann manchmal sind da noch 5% übrig von dem, was du vor 2 Jahren gehabt hast. Da merken wir, das ist der Betrug des Reichtums. Der Betrug des Reichtums hängt nicht nur damit zusammen, dass du dein Geld falsch anlegst, sondern dass eben Geld keine Sicherheit bietet, dass Geld keine Garantie für Glück bietet, dass Geld auch nicht ausfüllt im Leben, dass Geld in den Augen Gottes höchstens ein Mittel ist, mit dem wir das Notdürftige, das, was wir brauchen, auf der Erde bekommen können. Das ist Betrug. Es täuscht uns vor, der eigentliche Herrscher der Welt zu sein, der Maßstab zu sein für das, was wichtig und wertvoll ist. Es täuscht uns Dauerhaftigkeit vor. Es täuscht uns Sicherheit und Anerkennung vor. Es täuscht uns vor, Wert zu sein, Realität zu sein. Dabei ist Reichtum häufig eben in unserem Leben, hat es eine ganz untergeordnete Bedeutung. Im Leben mit Gott sowieso spielt es eine untergeordnete Bedeutung. Und trotzdem bindet der sich immer wieder oder binden wir uns immer wieder an ihn. Also das ging mir natürlich genauso. Ich spreche hier nicht von einem, der, jetzt sage ich, ihr seid die Reichen, ich bin der Arme und so. Ich gehöre ja mit dazu, zu dem Club der Reichen hier bei euch. Nicht? Es gibt wahrscheinlich viele von euch, die mehr verdienen und die mehr Geld haben, aber trotzdem gehöre ich ja zu den Reichen der Welt. Nicht? Und manches Mal habe ich gemerkt, wie tatsächlich der Reichtum mit seiner betrügerischen Macht so mich in seinen Bann gezogen hat. Das fing schon an, als ich die Zeitungen verteilt habe und mir gedacht habe, oh, wie kann ich jetzt noch mehr verdienen, nicht? Und dann noch Nachhilfeunterricht zu geben und vieles habe ich dann ausgegeben für Bücher und dann gelesen dabei. Und dann, auch während des Studiums, habe ich ja ständig gearbeitet daneben her. Und dann war ich dann schließlich dazu gekommen, und zwar ja in der Schweiz, so knapp über 3.000 Franken gespart, so immer wieder, über Jahre hinweg. Da habe ich gedacht, oh, was kann ich jetzt mit dem Geld machen, nicht? Und ja, da hat dann ein Studienkollege hat mir gesagt, ja, das kannst du auch in Aktien anlegen, nicht? Also Aktien, das wird dann noch mehr, ganz von selbst, und plötzlich, dann bist du reich oder so, nicht? So ungefähr. Und dann habe ich gedacht, ja, also eigentlich könnte ich das ja tun. Und dann damals, dann war gerade in der Schweiz eine Firma, der es besonders gut ging, wo die Prognosen sehr gut gewesen waren. Da habe ich hier auch gleich etwas mitgebracht davon. Hier, wenn ihr sowas noch nicht gesehen habt. Also, wenn ihr sowas noch nicht gesehen habt, hier nämlich Omni Holding, Inhaberaktie, 500 Franken, nicht? Also ist die wert gewesen. Und also dann habe ich da die gekauft, ne, so für etwas über 3.000 Franken, also ganzes Geld da hinein investiert, was wir so auf dem Sparbuch gehabt haben. Und ungefähr eine Woche, nachdem ich die gekauft habe, wurden sie vom Aktienhandel ausgesetzt, weil nämlich herausgekommen ist, dass da der Vorstandsvorsitzende ein paar krumme Dinger gedreht hat. Und dann war die ungefähr 2 Wochen vom Aktienhandel ausgesetzt. Ich habe die Aktie ungefähr für nur 800 Franken pro Stück gekauft, ne? So ungefähr für 800 Franken. Nach diesen 3 Wochen, nur nachdem ich sie 3 Wochen besessen habe, da war eine Aktie kostet noch 5 Franken. 5 Franken statt 800 Franken. Tja, ihr könnt euch vorstellen, das war erstmal schwierig nach Hause zu gehen, wie wir zu erklären, was mit unserem Geld passiert ist. Und ich war dann auch ehrlich etwas frustriert, gearbeitet neben dem Studium her, etwas gespart noch dabei und dann innerhalb von kurzer Zeit war das weg. Jetzt habe ich die immer in meinem Schreibtisch liegen, nicht weil die noch irgendwas wert sind oder weil ich darauf hoffe, dass die noch irgendwas wert ist. Die Firma hat total bankrott gemacht, das ist jetzt nichts mehr wert. Deshalb hat die Bank sich auch geweigert, das noch weiter aufzuheben für mich, sondern die haben das dann mir zugeschickt und gesagt, also, dass sie das nicht mehr brauchen können. Ich habe es dann hier noch behalten, einfach so als Andenken, als Markstein. Ich habe euch ja schon gesagt, es gibt manche Dinge in meinem Leben, die erinnern mich immer wieder an Lektionen, die Gott mir beigebracht hat. Das eine war ja die Flasche der Chemotherapie und das hier ist so ein anderer Markstein. Immer wieder, wenn ich das sehe, nicht, denke ich daran, ja, Michael, Gott sorgt dafür, was du brauchst. Und da sollst du nicht in erster Linie hier nach dem Reichtum ausstreben, versuchen, dann noch etwas mehr zu bekommen. Und das fängt ja schon bei den kleinen Dingen an. sondern das ist eine Lektion. Also erstmal war ich natürlich frustriert daran und gedacht, oh, das geht ja nicht, warum hat Gott das so gemacht? Hätte ich doch was anderes kaufen sollen oder so. Aber dann hat Gott mir gezeigt, das ist gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, Gott wollte mir zeigen, wenn ich etwas brauche, dann sorgt er dafür. Ich soll nicht mich daran binden. Und je nachdem, wenn er die Erfahrung gemacht hat, das geht ja schnell so. Dann jeden Tag nochmal aufschlagen, oh, wie ist der Aktienkurs? Gesunken, gestiegen? Dann innerlich, du beschäftigst dich damit, das bindet dich daran. Du bist nicht mehr frei, sagen wir jetzt noch, für andere Menschen oder für Aufgaben, die Gott dir gibt, weil du darauf fixiert bist, wie wird dein Geld noch mehr? Wo kannst du es anlegen, noch ein paar Prozente mehr zu bekommen? Und das ist der betrügerische Reichtum. Der betrügt uns. Er nimmt uns nämlich unser eigentliches Leben, unser Lebenssinn weg. Da, wo wir auf Gott bauen sollen, das nimmt er uns weg. Denn Gott ist die Realität. Gott hat alles geschaffen. Gott ist der Millionär sozusagen in unserer Welt. Und wenn wir es brauchen, gibt er es uns. Vor 2 Jahren in etwa habe ich das gelesen, so in einem Rundbrief von UM. Da hatte der Leiter von UM, so eine Mobilisation, George Werver, hatte dort berichtet, dass er eines Tages im Flugzeug ist, sich Gedanken darüber macht, sie wollten in London so unter Obdachlosen eine Arbeit aufbauen. Und haben sie damals gewollt. Und dann war die Frage, ja, wie können sie da eben geeignete Räume finden? Und sie hatten kein Geld, wussten nicht, was sie da machen sollten und so. Und einige der Mitarbeiter haben dann vorgeschlagen, na ja, man könnte ein Geschäft hineinbringen und so etwas, um das zu finanzieren. Da meint er, nein, das ist alles nicht so gut. Und schließlich fliegt er dann und zu einer anderen Arbeitsstelle von UM, ich glaube in Indonesien war es gewesen, und im Flugzeug sitzt neben ihm ein Geschäftsmann, der ist Muslim und er spricht nun mit ihm. Und dieser Mann, der kommt zum Glauben, später besucht er ihn in Indonesien nochmal und dann sagt er ihn, er ist so froh, dass er zum Glauben gekommen ist, er ist bereit, jetzt irgendetwas für das Werk des Herrn zu tun und hat dann irgendeinen Wunsch hier. Nicht? Der George Werner sagt, ja, so, wir würden da gerne also ein Haus haben, sagt er, kein Problem, er kauft da ein Geschäftshaus in London, das hat er dann auch gekauft und hat das OM geschenkt und jetzt können sie da ihre Arbeit tun. Und da muss ich sagen, das fand ich wiederum so etwas, wo ich gesagt habe, ja, wenn Gott will, Gott ist ja der Herr der Welt. Gott kann tun, was er will mit dem Reichtum. Er kann selbst Ungläubige dafür benutzen, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Ich meine, wir haben das ja auch gehört bei euch in Krasnodar, wo ihr das Visum braucht. Nicht? Ihr hättet ja versuchen können mit Bestechung oder was weiß ich, aber das wäre krumme Wege gewesen, wenn Gott es will. Gott kann selbst Ungläubige dafür gebrauchen, dass sie Gott dienen müssen. Nicht? Also interessant, also in der Klasse, die ich jetzt habe, die ersten Klasse, da war es so gewesen, dass eine Schülerin, die hier dann angefangen hat, die kam dann so zum Einwohnermeldeamt und hatten die eben etwas miteinander gesprochen dort. Und da hat der ungläubige Beamte dort hat gesagt, also Sie sollten eigentlich zur Bibelschule gehen. Ja, und das war mit ein Grund dafür, dass die Frau dann zur Bibelschule gekommen ist. So, nicht? Also Gott kann das benutzen. Gott kann ungläubige Menschen benutzen, Leute zur Bibelschule zu schicken. Wir würden ja sagen, das ist vollkommen verrückt, gibt's doch gar nicht, nicht? Aber deshalb, lasst uns auch in materiellen Dingen in erster Linie auf Gott vertrauen. Also das zeigen mir diese Dinge ganz deutlich und das erinnert mich eben immer wieder daran, nicht? Also, auch. Ja, das vielleicht so viel zu betrügerischem Reichtum. Wahrscheinlich, wenn wir austauschen würden, würden wir da noch mit ein oder anderen Sachen mit dazu kommen, wo ihr das aus eigener Erfahrung bestätigen könnt. Betrügerischer Reichtum ist auch bei anderen Sachen. Also eine andere Sache war, jetzt ist ja gerade wieder Funkausstellung in Berlin, nicht? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das ja immer interessant, so neue Technik und so etwas. Und erinnere ich mich auch, vor ein paar Jahren war das dann so, habe ich gedacht, also jetzt, ich brauche unbedingt eine neue Stereoanlage, nicht? Also überhaupt, was da alles drin ist, was man da noch machen kann und so. Und dann, ja, unbedingt zu kaufen und dann schließlich habe ich sie auch gekauft, dann habe ich sie so aufgestellt und habe dann eine CD hineingelegt und ob ihr es glaubt oder nicht, die Musik hörte sich ziemlich genauso an wie mit der alten Anlage. Ja, es war kein großer Unterschied. Und naja, ich hatte ja nicht so viel Geld gehabt, also diese Anlage hatte dann nur 600, 700 Mark gekostet und so, aber das war für mich schon zu dem halt schon relativ viel. Und da habe ich gedacht, ja, also eigentlich, Herr Jesus, die Alte hätte es auch getan, ich hätte das Geld vielleicht besser woanders für ausgeben sollen. Das ist auch betrügischer Reichtum. Der gaukelt uns irgendetwas vor. Wenn wir das haben, dann sind wir glücklich, dann geht es uns gut. Wenn du das neue Kleid gekauft hast, wenn du das neue Auto hast, da fährt es sich ganz anders drin. Gar kein Vergleich zu dem alten Auto, nicht? Plötzlich hast du das neue Auto, hast du das neue Kleid und spätestens nach einer Woche, tja, also das ist doch normal, es gibt doch noch viel bessere Sachen und so weiter. Das ist der betrügerische Reichtum. Immer mehr erbindet uns seelisch und innerlich und äußerlich. Und deshalb also weist uns Jesus auch auf die Gefahr von dem Reichtum hin. Und natürlich, jetzt muss unser nächster Abschnitt, ist ja auch euch wahrscheinlich bewusst, muss ja jetzt der reiche Jüngling sein, ne? Denn bei dem ging es ja auch um die Frage, wie er mit Reichtum umgeht. Und das wollen wir jetzt auch gerade lesen. Matthäus 19, Verse 16 bis 30. Also der zweite Abschnitt, Matthäus 19, Verse 16 bis 30. Da lesen wir. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben erbe? Also hier wird uns noch nicht erwähnt, dass der reich ist. In der Parallelstelle im Lukas-Evangelium wird dann schon erwähnt, dass es ein Reicher ist, aber das erleben wir ja, das merken wir ja noch später. Hier steht eben einfach, es trat einer zu ihm und sprach ihn an, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Also, erst einmal können wir hier dabei sagen, das ist hier eine ganz vorbildliche Person. So etwas wünschen wir uns doch möglicherweise auch. Da ist jemand, der ist auf der Suche nach ewigem Leben, nach Glück, nach Vergebung, nach Zufriedenheit, nach Frieden mit Gott und fragt jetzt, auf was soll ich mich da konzentrieren? Das ist die Frage, die manche Pharisäer ja auch gehabt haben. Wie kann ich die Gerechtigkeit erlangen? Und die Antwort war bei ihnen, indem ich die Gebote halte und mir sozusagen einen Kredit bei Gott einräumen lasse. Das ist ja auch das wirtschaftliche Denken, nicht? Ich schaffe jetzt viel Gutes und dann wird Gott das Böse schon vergessen. Ich war vor einigen Jahren einmal, hatte ich die Möglichkeit, nach Griechenland zu fahren, da war ich in einem Nationalmuseum auch, und da gibt es beispielsweise eine goldene Waage, und dieses, das war die Seelenwaage bei den alten Griechen, und da hatten sie sich vorgestellt, dass im Jenseits eben die Götter dann das Auswiegen, das Gute und das Böse einander gegenüber, und je nachdem, wie das austariert ist, kommt man nun ins ewige Paradies oder halt nicht. Und so ähnlich stellen sich das viele Menschen auch vor. Und so ähnlich stellt der sich es hier auch vor. Der fragt also, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Ich denke, eine vorbildliche Frage eigentlich. Wir wünschen uns ja, viele Menschen um uns herum würden die Frage stellen. Stellt euch vor, euer Nachbar oder euer Arbeitskollege, der fragt euch plötzlich, wie kann ich in den Himmel kommen? Wie kann ich gerettet werden? Wie kann ich ewiges Leben bekommen? Das wäre ja eine super Vorlage, die Gott euch gibt, damit ihr genau erklären könnt, wie jemand zur Bekehrung kommt. Wir sehen, dass das nicht immer ganz so klappt, selbst bei Jesus nicht, dass derjenige zum Glauben kommt. Aber die Frage ist da. Und da merken wir, das ist erstmal ein sympathischer, ein religiöser, ein offener, junger Mann, der danach fragt. Übrigens, der Begriff Aionios, nämlich ewiges Leben, kann auch benutzt werden für ein gottgeziemendes oder gottgefälliges Leben. Also so steckt hier ein bisschen auch die Auffassung mit darin, wie kann ich nicht nur ewiges Leben bekommen, sondern wie kann ich ein Leben führen, was Gott gefällt. Das hängt natürlich eng zusammen, weil für den Juden war klar, nur wenn ich ein Leben führe, was Gott gefällt, dann komme ich auch in der Ewigkeit zu Gott. Also, soweit. Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Also hier erst einmal eine ziemlich unverbindliche Frage. Wir stellen uns vor, fragen uns, warum Jesus so unfreundlich damit ist. Warum soll ich Gutes tun? Was soll ich Gutes tun? Und da weist er eben darauf hin, es kommt nicht auf deine Taten drauf an, sondern gut ist nicht die einzelne Tat, sondern gut ist nur Gott. Und wenn diese Tat von Gott geprägt ist, dann ist sie gut. Sonst kann selbst eine Tat aus falschen Motiven schlecht sein. Das ist ja das, was dahinter steckt. Er sagt also sozusagen, die Definition, was gut ist in deinem Leben, hängt nicht so sehr nah daran, was du jetzt produzierst an guten Taten, sondern es hängt daran, aus welcher Wurzel heraus das kommt, aus welcher Motivation heraus du das tust, in welcher Verbindung du zu dem stehst, der gut ist, nämlich Gott. Das ist das, was hier sozusagen schon als vage Kritik hinter einer Art von Selbstgerechtigkeit steht. Also dann aber ist trotzdem die Antwort, naja, du kennst das ja, die Pharisäer lehren das ja auch, wenn du gerettet werden willst, dann halte die Gebote. Das finden wir im Alten Testament und da gehört zum einen dazu, dass man die bösen Taten, die Sünden meiden soll und dass man dann das Gute tun soll. Amos 5, Vers 4 und Vers 6 oder Micha 6, Vers 8, auch im Neuen Testament finden wir das ja, die Aufforderung, Gutes zu tun. Das ist also, steckt hier hinter, die Gebote zu halten. Allerdings merken wir hier auch einen gewissen Vorbehalt, und zwar, willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote, so ein bisschen steckt ja auch drin, bist du dir ganz sicher, dass das wirklich dein Ziel ist? Bist du auch bereit, die Konsequenzen davon zu tragen, wenn du dort eingehen willst? Deshalb hier nochmal die Nachfrage, wenn du aber wirklich das haben willst. Die Ernsthaftigkeit seiner Frage wird noch einmal versucht zu überprüfen. Dann Vers 18, da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also alttestamentliche Gebote, die von Jesus aufgezählt werden, die soll er einhalten. Und wir sehen, in erster Linie handelt es sich hier um die 10 Gebote, die Jesus aufzählt. Jesus nennt 5 Gebote, insbesondere aus der sogenannten zweiten Gesetzestafel, das heißt die sich nicht an Gott richtet, sondern die sich an den Menschen richtet. Zusammenfassend, so wie wir das dann ja auch lesen, kommt dann das Gebot der Nächstenliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie wir es in 3. Mose 19, Vers 18 lesen. wie das hier auch von Jesus dann zitiert wird. Es geht darum, wie Menschen miteinander umgehen. Es ist möglicherweise eine einfachere Antwort, als der Reiche sich das gedacht hat. Denn wenn er diese Frage stellt, wir sehen ja nachher, er kannte diese Gebote, meinte sie sogar alle gehalten zu haben. Jesus erwähnt nichts dagegen, also sagt nicht, dass er da gelogen hat, aber wahrscheinlich erwartet er jetzt, wie das die Rabbiner sagen würden, irgendeine kompliziertere Regelung. Also wenn du gerettet werden willst, dann musst du, was weiß ich jetzt, 5-mal am Tag in den Tempel gehen und beten oder regelmäßig Opferhandlungen geben. Und da ist er erstmal erstaunt, dass Jesus eine so einfache Lösung dabei anbietet. Etwas habe ich angefangen zu überlegen, warum Jesus denn von der Reihenfolge abweicht, der 10 Gebote, die es im Alten Testament gibt. Und relativ am Ende diese Aufzählung, die es Vater- und Mutter-Ehren nennt. Wir wissen ja, dass in Parallelstellen, beispielsweise Kapitel 15, Verse 1 bis 6 und der Parallelstelle im Markus-Evangelium, wird ein Fall erwähnt, wie fromme Juden versucht haben, sich davor zu drücken, ihre Eltern zu versorgen. Und dann haben sie einfach dem Tempel eine größere Summe gespendet, das nennt sich dann Korban, und dann waren sie juristisch einwandfrei sicher, auf der sicheren Seite, aber sie haben doch ihre Eltern nicht die Ehre gebracht, die sie eigentlich sollten, haben sie auch nicht versorgt. Habe ich mir gedacht, naja, wenn Jesus das ans Ende nimmt, vielleicht will er das besonders betonen. Möglicherweise trifft das auch auf diesen jungen Mann zu, dass er da zwar äußerlich das Gesetz eingehalten hat, aber den Sinn des Gesetzes doch verfehlt hat. Wir wissen das nicht ganz genau, aber es könnte sein, gerade aufgrund der Einteilung. Die Jesus hier wählt, der Reihenfolge, die er hier wählt. Darüber hinaus müssen wir sehen, dass die Aufforderung Jesu zur Nächstenliebe nichts Besonderes ist. Das ist etwas, was die jüdischen Rabbiner auch getan haben und was wir ja auch sehen, was im Alten Testament steht. Dann Vers 20. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Hier merken wir, es handelt sich um einen Jüngling, wird ja Jüngling genannt, um einen, der viel Geld hat, das wird vorher schon genannt. Was fehlt mir noch? Wir könnten sagen, es ist so eine Art Selbstgerechtigkeit, die da zum Ausdruck kommt. Also ich habe alles geschafft, alles gemacht, ich bin perfekt. Aber ich glaube, dass das gar nicht so stark der Fall ist, dass er nicht nur eine Bestätigung Jesu wissen will, jetzt du bist ja total in Ordnung, sondern ich habe den Eindruck, hieraus spricht vielmehr eine Bedürftigkeit. Er sagt, ja, das habe ich getan, aber irgendwas brauche ich doch noch. Irgendwie merke ich, habe ich diesen Zugang zu Gott doch noch nicht. Da fehlt mir noch irgendetwas. Er merkt seine innere Bedürftigkeit, dass das eben nicht genügt. Und deshalb fragt er Jesus noch nach. Sonst hätte er ja sagen können, super, vielen Dank, Jesus, dass du mir die Antwort gegeben hast. Alles klar, habe ich gehalten, dann komme ich ja jetzt ins Himmelreich. Das tut er ja gerade nicht. Eben, es geht die Frage dann, was kommt denn jetzt noch? Was fehlt mir noch dabei? Jesus antwortete ihm, also so ist es ja in manchen Fällen auch, dass wir dann merken, dass eben bestimmte Dinge, die wir eingehalten haben, es doch nicht bringen. Dass wir merken, da ist doch eine Barriere zwischen uns und Gott. Und dann sollte diese Frage tatsächlich da sein, auch wenn die Antwort Jesu manchmal unangenehm sein kann. Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Arm, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Hier wird es so, fordert Jesus schließlich ihn auf und sagt, dass er seine Sachen verkaufen soll. Ein radikaler, strenger Einschnitt in seinem Leben. Das, was Jesus hier nicht sagt, ist, dass jeder, der reich ist, also jeder von uns, nun sofort zum Bettler werden soll und alles verkaufen soll. Das wird hier nicht gesagt. Sondern er erwähnt das als seelsorgerlichen Hinweis für einen, der sein Herz an den Reichtum gebunden hat. Und das ist ja hier bei ihm der Fall. Es ist sozusagen wie eine Krebsgeschwulst, die sein Leben durchdrungen hat. Er versucht äußerlich fromm zu sein, aber eigentlich bedeutet der Reichtum ihm viel mehr als das Nachfolgen Gott gegenüber. Denn würde er Jesus wirklich glauben, wäre er wirklich bereit, alles dafür zu geben, um ins Himmelreich Gottes zu kommen, dann wäre auch das kein Problem für ihn gewesen, wie wir nachher sehen, wie es ist. Wir merken also, Jesus diagnostiziert ganz genau, hier hast du ein Problem mit dem Geld und deshalb befreie dich radikal von dem Geld. Ich meine, das ist so ähnlich, als wenn jemand aus einer realen Krebsgeschwulst leidet. Stellt euch vor, ihr habt einen Krebs und ihr sagt, das ist doch zu schmerzhaft, den Gesamt rauszuschneiden. Nehmen wir doch vielleicht nur ein bisschen. Oder gut, Krebs rauszuschneiden ist viel zu kompliziert. Lieber lass mich dann täglich einmal Jogging laufen oder vielleicht Geld spenden dafür zum Roten Kreuz oder zur Bibelschule Brake. Dann wird das bestimmt auch besser werden. Nein, wenn man gegen Krebs etwas tut, dann muss man den rausschneiden. Und zwar ganz und möglichst noch etwas rundherum rumschneiden, damit da keine Metastasen gebildet werden. Und so ist es manchmal bei Dingen, an die wir unser Herz gebunden haben, dann gibt es nur eine Radikalkur, nämlich alles oder nichts. Das heißt, vollkommen darauf verzichten, um uns vollkommen davon zu befreien. Und das ist genau das, was Jesus hier tut. Das heißt, nicht generell gilt das, jeder, der Geld hat, soll sofort weggehen, sondern es geht darum, der sein Herz daran gehängt hat, für den es sozusagen sein Gott geworden ist. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, finden wir ja deutlichen Hinweis Jesu. Der muss sich radikal davon trennen. Und das ist bei allen Sachen so. Bei jemandem, der sich an irgendetwas so festbindet, dass es dann schließlich vor Gott steht, sein Leben bestimmt, davon gibt es nur eine radikale Trennung. Wie bei dem Trinker. Wenn ihr jetzt beim Alkoholiker sagt, naja, also du bist jetzt Alkoholiker, aber naja, so stimmt das ja eigentlich auch nicht. Trink einfach mal ein Glas weniger. Wird das dem helfen? Versuch mal dem Drögler zu sagen, also spritz dir einfach mal Milligramm weniger von dem Zeug und dann geht's dir schon besser. Ne? Funktioniert nicht. Ihr werdet auch merken, wenn ihr irgendwie eine Sucht habt, wenn ihr dann irgendwas gebunden werdet, dann könnt ihr das auch gar nicht, weil die Sucht ist so stark. Wenn ihr damit anfangt, dann könnt ihr auch gar nicht mehr sagen, da mache ich ein bisschen weniger. Liebst nur einen Radikalschnitt zu sagen, Schluss und aus damit, vorbei. Das geht nur so. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, mit dem ich zusammen studiert hatte, der hatte eine Art Fernsehsucht, hat er auch selbst gesagt. Also er hatte dann Theologie studiert und bei ihm war das so, er hat nebenher für das DRS, für Fernsehen DRS, also Schweizer Fernsehen gearbeitet, hat dann so mal Drehbücher für so Comedies geschrieben und so etwas, um da Erfahrung zu sammeln, Medienbusiness, und hat er gesagt, da muss ich ja immer auch die Fernsehsendung schauen, um zu wissen, was aktuell dran ist. Das war so lange, bis seine Frau gesagt hat, dass sie hier also bald auszieht, so geht's nicht weiter, eben, dass er hier immer dann nur vom Fernseher herumhängt, so neben dem Studium, außer beim Studium, bei den Ausarbeitungen. Und das war schließlich dann für ihn der Notknopf und hat gesagt, ja, also ich habe es nicht geschafft, einfach zu sagen, ich schaue weniger. Einzige Lösung für ihn war es gewesen, Fernseher zu nehmen, auszustöpseln, in den Keller zu tun, alles zuzupacken da mit allem möglichen Zeug, sodass er nicht mehr drankommt. Und er sagt, plötzlich hat er eine ganz neue Freiheit im Leben erlebt. Es war viel Zeit für die Familie, für das Studium. Und er hat gesagt, er hat nachher noch bessere Drehbücher geschrieben fürs Fernsehen als vorher. Ja, als er sich nicht das ganze Zeug angeschaut hat. Und das ist auch wieder ein typisches Beispiel. Wenn du an irgendwas gebunden bist, hier an den Reichtum oder an irgendwas anderes, dann helfen häufig nur radikale Schnitte zu sein, erstmal ganz davon weg. Das heißt nicht für alle, das heißt auch nicht für alle Zeit, sondern erstmal, um davon Abstand zu gewinnen, um sich neu an Gott zu binden, neu Orientierung zu finden, neu dem einen richtigen Stellenwert in unserem Leben geben zu können. Deshalb diese radikale Trennung an dieser Stelle. Und wenn Jesus hier sagt, willst du vollkommen sein, dann meint das nicht irgendwie einen ethischen Perfektionismus, zu sagen, naja, also du bist ja schon ganz gut, aber wenn du das noch machst, dann ist ja alles in Ordnung. Sondern eben, das hängt jetzt mehr damit zusammen, dass es also keine höhere Stufe des Christseins sozusagen, wenn du jetzt ins Kloster gehst oder sonst wie Esoteriker oder Charismatiker oder sonst etwas wirst, dann hast du noch mehr erfahren vom geistlichen Leben. Sondern eben dieses Vollkommen ist eigentlich die Stufe, die jeder Christ erreichen sollte, denn Gott ist sozusagen vollkommen. Das heißt, wenn du heilig werden willst, wenn du aber nicht Heiliger der katholischen Kirche, also dass du jetzt besonders rausgehoben wirst, sondern Jesus sagt oder Paulus sagt auch an die Heiligen zu Ephesus, da sind alle mit gemeint. Also das heißt, wenn du jetzt wirklich ein Leben mit Gott führen willst, das ist das, was darin, wenn es dir wirklich ernst ist dabei, dann sollst du das tun. Also es geht nicht darum, dass er möglicherweise errettet ist und nur wenn er das tut, dann wird er noch ein bisschen besser. Denn nachher lesen wir ja, wie es den Reichen geht, denn die werden nicht ins Himmelreich kommen, steht da deutlich. Hier geht es also nicht ums Preisgericht dabei, dass wir sagen, also gut, der ist ein bisschen auf einer niedrigen Stufe, weil er es ja nicht geschafft hat, sein Reichtum loszulassen, sondern hier geht es um Abgötterei, ganz deutlich. Da ist der Gott sein Reichtum und nicht mehr der Gott der Bibel und dann kommt er gar nicht ins Himmelreich hinein. Das lesen wir ja nachher, wenn Jesus das interpretiert. Dann sehen wir also der reiche Jüngling, als er die Worte hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Ja, sehen wir deutlich dabei, das ist eine Konsequenz. Das ist auch die Konsequenz, die viele Menschen um uns herumziehen. Wenn Gott an solch einen wunden Punkt rührt, wie ist es denn bei dir mit deinem Reichtum, wie ist es mit deinem Geld, dann zu sagen, lass mich da lieber in Ruhe, sprechen wir das lieber nicht an, andere Bereiche meines Lebens können dir gehören, aber der nicht. Und hier bei ihm ist die Konsequenz, ihm ist das schließlich wichtiger. Ihm ist der irdische Besitz wichtiger, obwohl wir ja gelesen haben, ist betrügerischer Besitz. Ich meine, dieser reiche Jüngling ist lange tot. Was ist von seinem Besitz noch übrig? Nichts mehr. Was ist dann noch in der Ewigkeit, von der Dauerhaftigkeit des Reichtums? Natürlich gar nichts mehr. Und wie es in seinem Leben gegangen ist, das wissen wir nicht, weil wir keinen weiteren Bericht von seinem Leben finden. Dann finden wir Vers 23, da wird uns dann gesagt, Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Hier also deutlich darauf, dass der Mammon, dass der Reichtum tatsächlich eine ganz gefährliche Sache ist. Weil er eben so, das Geld klebt an uns. Nicht? Also wir können es gar nicht mehr loswerden. Wir müssen es richtig wegschmeißen, damit wir es noch loswerden. Weil es klebt an uns, es will sich an uns binden. Es will uns gefangen nehmen dabei. Und so kann es tatsächlich in vielerlei Hinsicht sein. Das merken wir auch. Ich denke, der Gott dieser Welt, in der wir leben, also ich meine, der Gott dieser Welt, sagt die Bibel, ist ja der Teufel, aber der Gott der Welt in der Gesellschaft, in der wir leben, ist tatsächlich das Geld. Ich meine, das merkt ihr nur, ich habe gesagt, der Wert des Menschen wird daran gemessen. Wenn ihr früher in eine mittelalterliche Stadt gekommen seid, was war ganz klar, im Mittelpunkt dieser Stadt stand die Kirche. Und es war kein Gebäude so hoch wie die Kirche, das war verboten auch. Weil das sollte heißen, Gott steht über allem. Deshalb das höchste Gebäude war immer die Kirche gewesen. Nun einmal nur die Frage, wie ist das, wenn du heute in irgendeine Stadt kommst? Was sind da denn die prächtigsten, größten, teuersten Gebäude? Ja, ganz klar, nicht? Versicherungen und Banken, nicht? Das sind die großen Paläste. Und wenn wir da hineinkommen, dann ist das fast so, als ob der Gottesdienst gefeiert wird. Die Leute sind im Anzug, nicht? Fein, freundlich, lächeln, so wie man das von dem Priester in der Kirche vielleicht erwarten würde, nicht? Dann schöne, anheimelnde Atmosphäre, alles ganz still, so still wie in der Kirche, nicht? So wie in der Kirche, groß, kein Wort, nicht laut werden, oh, hier ist ja feierliche Atmosphäre und so. Und sobald du natürlich genug von dem Gott hast, also sobald du genug Geld hast, dann wirst du behandelt wie ein König dort. Wenn du kein Geld hast, also diesen Gott nicht verehrst, nicht? Dann wirst du rausgeschmissen wieder. Was willst du hier? Kein Geld, keine Sicherheiten, also dann flieg wieder raus. Aber wenn du da zugehörst, nicht? Zu dem Kult, dann ist es so, oh, wollen Sie nicht einen Kaffee und geht es Ihnen auch gut und wie geht es Ihnen denn heute und was macht Ihr Geld denn so, nicht? Und dann kommt es da, ja, und dann kommt es eben natürlich auch zur Opferhandlung, dann sehen wir den Opferpriester hinter dem Altar stehen und wir legen dann unser Opfer auf den Tisch herauf und er nimmt es dann herunter und opfert es in seinem Gott dabei, nicht? Also tatsächlich, so ähnlich ist das ja, es dreht sich alles ums Geld, das Danken, der ganze Aufbau und schaut euch diese Paläste an, nicht? Ich meine, auch selbst in Detmold, eine Innenstadt, riesengroß, riesiges Foyer dabei mit Messing und Teppichboden und Marmor an den Wänden und all solchen Sachen und da merkt man, was den Leuten wichtig ist, nicht? Was den Leuten wichtig ist. Und das merkt man, das ist heute das Geld. Es dreht sich darum. Und da merken wir, die meisten Leute um uns herum sind nicht Atheisten, sondern die meisten sind Mammongläubige, nicht? Also die dem Geld nachlaufen und deshalb häufig auch schwer sich zu Gott finden. Das ist ja durchaus nicht so, dass sie an nichts glauben dabei. Also, hier wird uns deutlich darauf hingewiesen, ich sage euch, es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Jetzt gibt es einige Ausleger, bei denen bekomme ich da immer Bauchschmerzen, wenn ich sie lese, die können sich das so nicht vorstellen. Die wollen sagen, ja, so schlimm ist das Geld ja doch nicht, nicht? Also, es gibt ja vielleicht doch noch einen Weg, es ist zwar schwierig, aber es geht ja doch noch. Dann sagen sie, ja, das ist zum Beispiel, das Nadelöhr ist kein richtiges Nadelöhr, sondern das ist einfach bloß ein kleines Tor in der Stadtmauer von Jerusalem. Und naja, so kriechend, so gerade kommt ein Kamel vielleicht noch da durch. Ne? Oder die anderen haben gesagt, das Wort wie eben hier dieses Kamel, Kamelos, das klingt so ähnlich wie das andere griechische Wort, was bedeutet ein Seil, ein Tau, so ein Schiffstau. Und da sagen sie, naja, also zwar die Saal, aber wenn ich jetzt eine Stopfnadel nehme, so mit einem großen Öhr, so also so ein bisschen geht das ja doch noch rein, nicht? Und dann, aber da müssen wir sagen, das sind alles Interpretationen, die lassen wir besser beiseite, denn das, was Jesus hier ja deutlich sagen will, was er vorher auch sagt, deshalb fragen die Jünger ja und sagen dann, das ist ja unmöglich für einen Reichen Himmelsreich kommen. Da sagt er, ja, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Das heißt, Jesus will uns hier eigentlich zeigen, dass es etwas total Unmögliches. Und deshalb meint er, trotz aller sprachlichen Spekulationen, wahrscheinlich wirklich ein Kamel durch ein wirkliches Nadelöhr. Kein riesengroßes Nadelöhr, nicht so, sondern ein ganz kleines Nadelöhr, da ein Kamel. Und da sagt er, da kommt man nicht durch. Deshalb eben sagt er uns, die Gefahr weist er darauf hin, die im Reichtum und im Geld liegen können. Als aber seine Jünger das hörten, waren sie entsetzt und sprachen, wer kann dann selig werden? Da haben sie sich gedacht, ja, oh, davon sind wir vielleicht auch noch betroffen. Und jetzt, wie können wir da überhaupt noch gerettet werden? Was können wir denn da tun? Und dann die Antwort Jesu eben dabei. Jesus sah sie an, hatte wahrscheinlich auch etwas Mitleid und sagte, ihnen bei Menschen ist unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Also sogar der Reiche kann gerettet werden. Ein Wunder, sozusagen, nicht? Derjenige, der mit viel Geld umgeht und das ihn bindet, selbst der kann gerettet werden. Und wir sehen ja in der Bibel an verschiedenen Stellen die Verführung des Reichtums und was für Probleme das alles hervorrufen kann. Ich werde gleich noch ein paar Parallelstellen dazu lesen. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass auch in der Bibel Leute genannt werden, die reich gewesen sind und trotzdem gerettet worden sind. Zachäus zum Beispiel, einer der reichsten Männer Jerichos. Der verteilt zwar hinterher viel, aber der wird gerettet. Darüber hinaus sehen wir dann auch noch der Josef von Arimathea, Matthäus 27, Vers 57, der sich für Jesus einrichtet. Der war reich, hatte ein ganz neues Grabmal anlegen lassen und so weiter, setzt sich für Jesus ein. Nikodemus, der dann 100 Pfund Myrte und Aloe bringt, um Jesus einbalsamieren zu lassen. Der war reich, das hätte sich sonst keiner leisten können. Da merken wir, solche reichen Leute können auch gerettet werden. Aber halt für viele ist es schwieriger, weil sie dann diesen Reichtum in den Mittelpunkt stellen. Und ein paar Aussagen möchte ich euch doch noch machen, die uns auch an anderen Stellen der Bibel das Ganze vor Augen führen dabei. So beispielsweise, der Reichtum gibt eine Illusion von Unabhängigkeit und dass ich allein mit allem fertig werden können. So wird die Stadt Laodicea 60 nach Christus zerstört. Laodicea finden wir auch in den Sendschreiben der Offenbarung. Und da wird uns ja etwas ganz Ähnliches gesagt, wie es nämlich auch in der Realität stattgefunden hat. Also da stehen wir nämlich Offenbarung 3, Vers 17. Ich bin reich und habe satt und bedarf nichts. Also sagen, diese Gemeinde, obwohl sie gläubig sind, sagen so, ich habe genug, ich brauche gar nichts, Gott kann mir, Gott brauche ich dafür nicht. Das hat den historischen Hintergrund, dass nämlich diese Stadt wurde von einem Erdbeben zerstört und jetzt wollte der römische Staat eine gute Sache tun, wollte den Leuten Geld geben zum Wiederaufbau. Und die haben gesagt, wir als reiche Kaufleute, wir lassen es doch nicht schenken, wir haben genügend Geld, wir lassen da machen das auch alleine. Das war der historische Hintergrund. Und der geistliche Hintergrund hier natürlich ist, dass manche Leute meinen, eben durch sich selbst, durch eine Art Selbstgerechtigkeit loszuwerden davon. Der Reichtum fesselt die Menschen an der Welt, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Matthäus 6, Vers 21. Da, wo wir unser ganzes irdisches Interesse, unsere Wünsche hineingeben, unsere Gedanken daran binden, das wird unser Gott, da bindet sich unser Herz. Reichtum fördert auch die Selbstsucht der Menschen. Je mehr er hat, je mehr er will, niemals schweigen seine Wünsche still, heißt ein Sprichwort dabei. Und da finden wir auch manche biblische Aussagen, die es unterstützen, eben mit der Sorge der Welt. Reichtum führt häufig auch nicht zu besonderer Großzügigkeit, weil man sich daran klammert und ja gerne noch mehr haben will. Und wenn ich einmal ganz reich bin, dann kann ich ja viele gute Sachen damit tun. Aber das erreiche ich dann meistens erst im Altenheim oder eben gar nicht mehr. Es zerstört und erschwert menschliche Beziehungen. Ihr wisst ja nicht mehr, sind die Leute nur aufgrund eures Reichtums oder ihr sucht nur noch Beziehungen, wo ihr vielleicht noch reicher werden könnt, noch etwas investieren könnt, euch noch jemand gute Ratschläge geben kann. Undankbarkeit entsteht, weil wir einen immer höheren Stellenwert haben von dem Standard, den wir eigentlich haben wollen und brauchen. Wenig davon von Dankbarkeit wird deutlich bei Leuten, die reich sind. Das hat mir mal jemand gesagt, der mehrere Jahre in Indien als Missionar war. Der kam dann wieder zurück in die Schweiz und der sagte also, wenn er morgens mit der Straßenbahn, mit der Tram in Basel fährt, dann sieht es so aus, als ob die Leute alle unglücklich sind. Jeder versteckt sich hinter seiner Zeitung. Miese Gesichter, alles ist schlecht, ist dumm, die andere Arbeit ist schlecht und können noch mehr verdienen. Und da sagte er, hat in den Slums in Indien mehr glückliche Leute getroffen, als eben in einer der reichsten Städte der Schweiz, eben in Basel. Nicht? Und tatsächlich, so Reichtum macht dich automatisch glücklich, weil die Leute eben, weil viele Menschen dann noch höhere Sachen wollen und das alles für selbstverständlich nehmen dabei. Das, was wir brauchen, was Jesus hier auch sagt, ist eine Bankrotterklärung. Wir müssen einfach sagen dabei wiederum, das bringt es nicht. Wir können es nicht alleine machen, auch nicht durch das Geld, sondern wir müssen uns auf Gott vertrauen. Und wenn Geld da ist, ist es gut, so wie Paulus sagt. Ich war reich gewesen, ich habe viel zu essen gehabt, das war gut. Ich habe wenig zu essen gehabt, das war gut. Ich war im Gefängnis, das war gut. Ich war frei, das war gut. Natürlich um Jesu willen im Gefängnis, nicht? Nicht wegen betrüglicher Machenschaften oder so. Und da merken wir, das ist die Antwort dabei. Nun, es wäre jetzt auch noch sehr spannend hineinzuschauen, wie ist das mit dem Lohn der Nachfolge in Vers 27 bis Vers 30. Denn da ist dann ja die Alternative, das schließt sich ja direkt an. Dann fragen die Jünger, was wird uns denn? Also da sagen sie, wir haben ja alles weggegeben, um deine Nachfolge willen. Was bekommen wir davon? Und interessanterweise, Jesus geht darauf ein. Er sagt nicht, also ihr bösen Kerle, was fragt ihr jetzt? Ihr müsst ja arbeiten ohne irgendeinen Lohn. Nein, es gibt einen Lohn, aber es gibt einen dauerhaften, ewigen Lohn bei Gott. Der wird hier darauf hingewiesen. Da wird gesagt, wenn wir bereit sind, um Jesu Willen auf etwas zu verzichten, dann wird sich das Gott nicht einfach schenken lassen, sondern wir werden einen Lohn im Himmel dafür bekommen. Und häufig schon eine Befreiung und ein Glück und eine Erfüllung hier auf der Erde. Also soweit vielleicht nur ganz kurz dazu. Ich werde jetzt ein paar Sachen überspringen und werde abschließen mit ein paar Punkten, die ich nur nennen möchte, die uns vor Augen führen, dass die Bibel an vielen Stellen über dieses Problem etwas zu sagen hat und uns deutlich auch vor den negativen Auswirkungen des falschen Umgangs mit Geld und Gut warnt. Erstmal sei hier vielleicht nur ganz kurz erwähnt, dass Gott durchaus auch Reichtum schenkt. Wir denken an Salomo, wir denken an Noah, wir denken an Hiob und an andere Personen mehr, die reich gewesen sind. Gott beschenkt durch Reichtum. 1. Mose 39, Vers 3, 5. Mose 29, Vers 8 und so weiter. Reichtum kann eine Gottesgabe sein. Prediger 5, Vers 18, 1. Chroniker 29, Vers 12. Aber die negativen Auswirkungen überwiegen bei Weitem. Erstens nennt die Bibel, Reichtum kann dazu führen, dass wir Gott vergessen. Beispiel Israel, 5. Mose 6, Vers 10 und folgende. Israel vergisst Gott da, wo es im Land ist und plötzlich über Reichtum verfügt. Dass Gott verworfen wird, nachdem jemand reich geworden ist, 5. Mose 32, Vers 15. Reichtum kann selbst Sicherheit geben und dazu führen, dass dann Gott geleugnet wird. Ich habe es mir ja selbst geschaffen. Ich habe ja schließlich dafür gearbeitet, für das Geld, was ich bekomme. Und deshalb kann ich da auch über verfügen. Sprüche 30, Vers 9. Dann die Warnung vor dem irdischen Reichtum. du denkst, dass du reich bist und dass du alles hast, das stimmt äußerlich. Aber dann finden wir, aber du bist arm und blind und elend und jämmerlich. Das wird eben der Gemeinde zu Laodicea gesagt, Offenbarung 3, Vers 17. Ähnliche Warnung vor irdischem Reichtum finden wir Psalm 17, Vers 10, Jeremia 5, Vers 28 oder Hesekiel 16, Vers 49. Es lässt Gott vergessen, 5. Mose 8, Vers 13. Es erzeugt Habsucht. Sucht heißt eben immer mehr haben wollen, also die Sucht nach Haben. Das finden wir beispielsweise in Psalm 62, Vers 11. Es gefährdet die Rechtschaffenheit. Die Leute, die nach Reichtum streben, werden ungerecht, werden betrügerisch, weil sie ja mehr haben wollen und dann auch auf ethische Dinge einmal verzichten. Sprüche 28, Vers 20. Es führt zu einem unfruchtbaren geistlichen Leben. Wir haben es gelesen bei dem Gleichnis vom Sämann. Denn da lesen wir ja, das Wort Gottes wird erstickt und keine Frucht ist mehr da, wenn wir uns nach dem Reichtum ausrichten. Wir hören das Wort Gottes nicht mehr. Jemand, der reich ist, versucht oder wird versucht, dazu zu sündigen. Habsucht wird verurteilt. 2. Mose 20, Vers 17, Psalm 10, Vers 3 und so weiter. Habgier auch. Und dann kann die Habsucht zu Unterdrückung, Diebstahl, Ungehorsam, Raub, Gemeinheit, Skrupellosigkeit und Spott führen. Auch da jeweils einige Bibelverse dafür, die ich jetzt nicht nenne. Nun, eigentlich wollte ich jetzt mit euch ja noch einen dritten Bibeltext anschauen, aber wenn ich das tue, dann werde ich Ärger bekommen mit Bobby. Deshalb werde ich das nicht tun. Ich wollte nämlich noch anschauen, Matthäus 22, Vers 15 bis 22, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Auch eine sehr interessante, spannende Sache, wie wir dem Staat gegenüberstehen, wie wir auch Geld dann ausgeben. Das eine war ja sozusagen, dass wir nicht der Habsucht nachstreben sollen, dass es betrügerisch ist. Jetzt, wie gehen wir damit um, was wir haben für uns und für andere und unserer Beziehung zu Gott? Dann wäre ja noch die Frage, wie gehen wir bezüglich des Staates und der Öffentlichkeit mit unserem Geld und Reichtum um? Spannende Sache. Leider, jetzt im Augenblick geht das nicht mehr. Aber das, wo ich mich deutlich abschließen will, sind dann noch einige ergänzende Verse, die ich nur vorlesen möchte, die uns im Neuen Testament noch etwas über diese Frage sagen, die wir besprochen haben, also Umgang mit Geld und Reichtum. Da möchte ich zuerst einmal aufschlagen, 1. Timotheus, wenn ihr das mit mir machen wollt. Also, 1. Timotheus 6, Vers 9. 1. Timotheus 6, Vers 9. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Oh, das sind ganz schön harte Worte, nicht? Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Und dann wird dagegen gesetzt, wie wir uns dann verhalten sollen. Also hier sehen wir ganz deutliche Warnung. Es ist nicht nur eine Nebensache, die man so im Privatleben lassen kann, sondern deutliche Warnung dafür. Nun, eine andere Stelle, die ich vorlesen will, ist im Epheser. Epheser 5, Vers 3. Epheser 5, Vers 3. Da lesen wir Epheser 5, Vers 3. Von Unzucht aber und jede Art von Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für Heilige gehört. Das heißt nicht, davon zu schweigen, weil wir das insgeheim praktizieren, sondern soll gesagt werden, also eigentlich sollte die Sache so klar sein, dass ihr euch nicht von Habsucht leiten lasst, dass das vollkommen unter den Tisch fällt. Und hier wird Habsucht gleichgesetzt mit Unzucht. Also das heißt Ehebruch und all solchen Sachen, nicht? Da müssen wir mal sagen, wie stark achten wir auf diese sexuellen Sünden, nicht? Auch in unserer Umgebung, und wie stark achten wir auf Habsucht und so etwas? Das wird hier an einem Atemzug gesagt, also in derselben Linie. Epheser, Kolosser 3, Vers 5. Epheser, Philippa, Kolosser 3, Vers 5. Da lesen wir dann, so tötet nun die Glieder auf Erden, die sind Unzucht, Unreinigkeit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Hier nochmal. Habsucht ist Götzendienst, deutliche Aussage. Nun, es gäbe jetzt noch andere Verse, so im 1. Timotheus 3, Vers 3 oder Hebräer 13, Vers 5. Die lese ich jetzt nicht mal vor. Ich glaube, diese Aussagen bestätigen nur das, was uns Jesus dort auch sagt. Es geht also nicht darum, dass es im Neuen Testament aufgehoben ist, sobald Jesus gestorben ist, nur für die Juden gelten würde. Das, was wir gelesen haben von dem Gleichnis, von dem Sämann, also da, wo der Reichtum betrügerisch ist, das Wort Gottes erstickt und unfruchtbar macht uns als Christen, das ist deutlich eine Warnung. Und was wir deutlich sehen, auch bei dem reichen Jüngling, lasst uns Schätze im Himmel sammeln und uns nicht binden an die Schätze hier auf der Erde. Die sind betrügerisch, die nehmen uns gefangen, die ziehen uns weg von Gott, die sind Götzendienst, haben wir gelesen, die führen zu Unterdrückung, Diebstahl, falscher Selbstsicherheit, Verwerfung von Gott, Gott vergessen werden, Rechtschaffenheit, die unter den Tisch fällt, Beziehungen, die kaputt gehen und so weiter und so weiter. Also lasst uns die Gefahr vor Augen haben und Gott darum bitten, dass er uns einen richtigen Umgang damit schenkt, auch wenn das manchmal einen krassen Einschnitt bedeutet, besser das, als unser Leben lang damit herumzumachen und unsere Beziehung zu Gott zerstören zu lassen. Lasst uns am Ende der Stunde miteinander beten und dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns so reich gemacht hast, dass wir über so viel Hab und Gut verfügen dürfen, dass wir so viel materielle Dinge haben, dass wir so viel Geld haben. Vielen Dank dafür, dass du uns damit segnest und beschenkst. Aber Herr Jesus, wir möchten dich auch bitten, dass du uns bewahrst vor diesen Gefahren, von denen wir gelesen haben, diese Gefahren, unser Herz daran zu binden, uns davon bestimmen zu lassen in den Gedanken, in den Worten, in den Taten, in unserem Sinn, unserer Tageseinteilung, in unseren Zielen, die wir haben. Herr Jesus, befreie du uns davon, wenn wir in der Gefahr stehen, uns da zu stark dran zu binden. Gib du uns den Mut, auch krasse Einschnitte zu machen, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht für Menschen um uns herum unverständlich sind. Herr Jesus, gib uns ein richtiges Verhältnis und gib du uns immer mehr von dem Vertrauen in dich, dass wir erfahren, dass du unsere Bedürfnisse ausfüllst, dass wir durch dich das bekommen, was wir haben, dass wir nicht selbst versuchen müssen, das als ersatzweise zu erfüllen. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass wir uns das nicht so ergeht wie dem reichen Jüngling, dass wir daran kleben bleiben und dass es schließlich eine Konkurrenz zu dir wird, dass uns Reichtum dazu verführt, von dir wegzukommen, sondern warne du uns ganz deutlich, wenn wir da in der Gefahr irgendwo in unserem Leben stehen und gib uns dann die Kraft, Nein dazu zu sagen. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns sagst, dass wir, wenn wir uns für dich einsetzen, dass wir dann Schätze im Himmel haben werden. Vielen Dank dafür, dass wir nicht einfach so arbeiten, sondern dass du uns belohnen willst dafür, dass wir da wirklich ewige Güte haben, dass wir einmal, wenn wir bei dir sind, all diese Sachen wieder vorfinden werden. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns nicht allein lässt in diesen Herausforderungen unserer materialistischen Zeit, sondern dass du an unserer Seite stehst und dass du uns alternative Maßstäbe gibst, die uns helfen, den wirklichen Sinn und den wirklichen Wert des Lebens zu betrachten, zu schätzen und danach zu leben. Amen.